Also dieses Nicht-Wissen, was kommt, ist toll. Und heutzutage ist es halt irgendwie cool zu sagen, ah, das Leben läuft so. Und am besten bist du in 3 Tagen Millionär. Hier, komm in die Gruppe.
Join us.
Ja, genau.
The Golden Light.
Hier, Mercedes-Benz, geil. Yeah. Nee, ich finde es irgendwie spannender, wenn ich auch sage, ich gehe jetzt volle Kanne ins Risiko, so wie ich es im Spiel auch mache. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Ich probiere jetzt mal was aus. Keine Ahnung, ob ich so genau weiß, was ich überhaupt ausprobiere. Aber dann entstehen Sachen. Und es entstehen schöne Sachen und coole Szenen. Und ich versuche es irgendwie auf mein Leben zu übertragen. Zu sagen, wenn ich nicht weiß, was passiert, kann was Großes entstehen. Wenn ich immer alles schon mir vorschreibe, dann glaube ich nicht, dass irgendwas Krasses passiert.
I'm just Ken, anywhere else I'd be a 10. Isn't my destiny to live and die a love of blonde fragility? What's up, sisters? Hier ist Nat und heute mal ein kleines anderes Intro als sonst. Schön, dass du wieder beim Yoga Sisters Podcast mit dabei bist. Wir haben heute einen Ken, einen Brother mit am Start, deswegen auch dieses Lied. Es waren ja auch gerade die Oscars. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Vielleicht hast du Ryan Gosling auf der Bühne mit diesem tollen Lied gesehen, was von Greta Gerwig geschrieben wurde. Einfach grandios, grandios. Und warum singe ich dieses Lied so wunderschön und schräg in dein Ohr an diesem Morgen, vielleicht auch Abend oder wo auch immer du gerade bist? Weil wir heute nämlich einen wunderbaren Freund von mir im Podcast haben, auch Schauspieler, Stepper, wie du auch erfahren wirst. Er ist Musiker und wird mich wahrscheinlich dafür hassen, dass ich ihn eingesungen habe. Er heißt Gregor Schleuning und ich bin so happy, dass er heute bei uns im Podcast ist. Gregor und ich haben uns vor ein paar Jahren in einer Bar hier in München kennengelernt. Die Geschichte wirst du auch in dieser Folge erfahren. Ja, und irgendwie haben sich unsere Wege immer wieder überkreuzt, aber irgendwie auch nicht. Und dieses Jahr ist irgendwie alles so ein bisschen anders. Wir haben es sogar geschafft, uns mal zu treffen wieder. Und da hat Gregor mir was ganz Tolles erzählt. Und zwar, er ist jetzt Papa geworden und hat da ein wunderschönes Spiegelbild bekommen von was es eigentlich heißt, heutzutage ein moderner Vater zu sein. Was es auch für einen Mann heißt, Papa zu sein. Und warum es auch für viele Männer in dieser Generation, also so Ende 20 bis Mitte 30, so schwierig ist, jetzt dieses neue Männerbild aufzuziehen. Und das soll jetzt gar nicht heißen, oh mein Gott, jetzt müssen die Männer sich auch wieder, müssen wir da wieder ran und die armen Männer. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach darum zu verstehen, und das ist ja auch, was Feminismus bedeutet, Gleichstellung für alle, dass jede Person einfach die eigene Wahrheit leben kann und vor allem ein Anrecht darauf hat. Und viele Männer müssen sich jetzt auch umorientieren. Natürlich, der Feminismus ist sehr groß geworden, die Frauen sind groß, die tun sich zusammen und Männer haben ja nie wirklich gelernt, sich zusammen zu tun. Es ist ja eigentlich immer so ein alleiner Kampfgeist irgendwie gewesen. Und jetzt wird auf einmal ganz viel von ihnen abverlangt, ohne dass sie es je beigebracht bekommen haben, was man da für Tools benutzen könnte. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir in diese Stärke von uns Frauen, dieses Nurturing auch reingehen können, um Männern zu helfen, in diese Verbindung mit sich selber auch zu kommen. Gregor spricht heute mit uns darüber, wie er immer wieder versucht, Dinge mit Humor zu sehen, einfach Leichtigkeit für sich entwickelt, warum es für ihn auch so ein wichtiges Thema ist, einfach mal ins Risiko zu gehen, wie du schon am Anfang gehört hast, einfach mal das zu machen und auszuprobieren. Es gibt kein Scheitern auf dieser Welt, auch wenn wir immer wieder in dieser Leistungsgesellschaft gesagt bekommen, vor allem hier in Deutschland, Scheitern ist etwas Schlechtes und man hat versagt und man kann da nichts und man ist doof und blöd und. Das stimmt alles überhaupt nicht. Gregor hat ganz viele schöne Perspektiven, die er dir geben kann. Ich war total beflügelt und beseelt nach diesem Gespräch und ich hoffe, dass du das auch bist. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann schenk uns doch gerne ein paar Sterne, egal wo du gerade zuhörst, ob bei Spotify, Deezer, Apple Podcast, Audible, wo auch immer du uns gerade findest, und unterstütze uns gerne damit, dass wir weiter wachen können mit diesem wunderbaren Podcast, mit diesem wunderbaren Sisters und Brothers. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit Gregor. Gregor. Es geht schon los. Ey. Ich finde es so schön, mal wieder einen Brother in der Sisterhood zu haben. It's been a while. Voll geil, dass wir heute zusammensitzen. Wir wollten das ja eigentlich wollten wir schon voll viele Sachen zusammen machen und es ist irgendwie nie dazu gekommen. Und irgendwie vielleicht ist das Jahr, wo wir endlich zusammenkommen.
Auf jeden Fall.
Jetzt sitzen wir auf jeden Fall zusammen auf meiner Couch. Ich finde das schon mal einen guten Start und nehmen diesen Podcast auf, um über eigentlich so alles und nichts zu sprechen. Ich freue mich drauf. Du wirst ja jetzt bald zum zweiten Mal Papa.
Ja, eigentlich könnte es jeden Moment passieren. Also wenn wir spontan abbrechen müssen.
Wissen wir warum. Und ich fand das so schön, weil wir haben uns ja letztens getroffen. Und dann hast du eben gesagt, du bist Papa einer jungen, kleinen Dame. Und du fand, was mich so beeindruckt hat, war, dass du gesagt hast, dass sie dann schreit und du sie ermutigst zu schreien. Mhm. Und ich war so, was geht denn hier ab? Okay, total geil. Und deswegen habe ich gedacht, sprechen wir doch heute einfach mal ein bisschen darüber, wie es ist, einerseits Papa zu sein, aber auch einfach so ein bisschen der Weg dahin. Weil ich finde, du bist so eine wahnsinnig interessante Person. Du hast alles irgendwie schon gemacht. Du hast so viele Talente. Du kannst irgendwie aus allem irgendwie auch was machen. Du bist neugierig, du bist offen und irgendwie, gut, wir kennen uns nicht so intensiv, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, du nimmst alles nicht so ganz ernst und das hilft dir aber auch so, es dann einfach zu machen.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, das ist total wichtig für mich, ist, dass es immer alles mit Humor verbunden ist. Auch wirklich Sachen, die schlimm sind, die man erlebt. Also, dass man dann auch irgendwann sagt, okay, ich mache jetzt einen Witz drüber.
In dem Moment dann.
Naja, vielleicht nicht in dem Moment, aber je mehr Distanz du zu dem Moment hast oder je mehr Zeit vergeht. Ich glaube, Charlie Chaplin hat gesagt, das Leben ist in der Nahen, also wenn du ganz nah dran bist, ist es eine Tragödie, aber je weiter du weggehst, desto lustiger wird's. Mm. Und das stimmt irgendwie. Also wenn du so ein bisschen Distanz hast und dich auch von schlimmen Situationen distanzieren kannst und dann drüber lachen kannst, dann ist das alles auch nicht mehr ganz so schlimm.
Ja, voll.
Und hilft einem. Also macht's leichter und wer Leichtigkeit spürt, der kann auch besser, glaube ich, durchs Leben gehen, als immer nur Gewicht zu haben. Das ist schon auch gut, das mal zu haben, das Gewicht und das zu kennen. Auch allein fürs Spielen, also fürs Schauspiel, dass du auch in die Tiefe gehen kannst. Dazu musst du natürlich auch was Schlimmes erleben oder irgendwie einfach wissen, wo sitzen denn die Emotionen.
Ja, es nachempfinden können.
Genau, und ja, aber es ist total wichtig, auch über alles Mögliche zu lachen. Es mit Humor zu nehmen, sich selbst vor allem nicht zu ernst zu nehmen. Finde ich, das brauchen wir heute eigentlich extrem.
Wo kommt denn Gregor her? Also wo bist du her? Wer bist du denn so als Mensch? Wie würdest du dich beschreiben, dass unsere ZuhörerInnen dich ein bisschen besser kennenlernen können?
Ja, ich bin eigentlich irgendwie so ein bayerischer Junge vielleicht auf eine Art.
Das hätte ich dich nie angefangen zu beschreiben. Ist
ja,
das geil?
Das ist so, wo ich herkomme. Schön. Also meine Mama kommt aus Niederbayern und das ist ein... ich bin totales Mama-Kind gewesen. Mhm. Also meine Mama ist eine richtig starke, tolle Frau, die irgendwie sich gar nichts sagen lässt, die voll ihr Ding durchzieht. Und also ich habe eine super selbstbewusste Mutter erlebt und die hat mich, glaube ich, auch sehr geprägt. Mhm. Und die kommt aber aus Niederbayern und Niederbayern ist ja so ein, ich will jetzt nichts Erbabwertendes sagen, aber das ist so, es sind halt Hubert Aiwanger, ne? der ist ja in Niederbayern.
Ja.
Und so sind die da. Also so bisschen einfach und ja, irgendwie so ein bisschen bauernhaft, aber in einem positiven Sinne, würde ich sagen, weil das wirklich auch herzensgute Menschen sind. Aber es ist auch so, dass wenn in dem einen Dorf was passiert, dann weiß es das ganze andere Dorf und dann wird da auch drüber geredet.
Ja, so. Kenne ich.
So in der Art. Und sowas trage ich mit, aber gleichzeitig bin ich halt total in München groß geworden und habe halt dieses Städtische auch erlebt, so. Und bin deswegen nicht nur so ein bayerischer Bauer, sondern auch irgendwie, glaube ich, habe halt früh angefangen zu tanzen und bin dadurch so in so eine Kulturszene rein oder so. Szene ist auch schon übertrieben, aber ich habe halt einfach viel auf der Bühne gestanden und habe dann immer gespielt und getanzt und so. Weiß gar nicht, was ich da jetzt noch so erzählen soll.
Ich finde es total geil. Ich finde es schön, wie du angefangen hast. Ich glaube, so hat sich noch nie jemand angefangen vorzustellen. Ich fand ja, das gerade richtig schön.
Ich habe ja vor kurzem geheiratet und dann hat mein Schwiegerpapa hat erstmal gesagt, so, ja, dann hast du den bayerischen Bub kennengelernt. Und der hat es auch halb scherzhaft gesagt. Aber das ist schon auch ein Eindruck, den ich offenbar hinterlasse, weil ich halt, ich liebe es hier in München zu sein. Und also das ist einfach mein Zuhause so. Aber trotzdem würde ich niemals sagen, dass es jetzt so, München ist die beste Stadt der Welt oder so.
Sowas das bayerische Stolz,
ja. Ja, sowas habe ich Gott sei Dank nicht.
Aber du redest für mich auch gar nicht so bayerisch, oder kannst du so richtig loslegen?
Ja, wenn ich mag.
Ja, Wenn ich mag, ja, da geht's schon los.
Was, meine Uronkels oder meine Großonkels, die haben immer so, also die haben komplett alle Vokale, nur Vokale benutzt. Konsonanten haben die komplett weggelassen.
Oh Gott!
Und das ist wirklich so, die reden da so.
Ich finde das so hart. Ich habe das ja auch mal gehört und ich war einfach so, oh Gott, wie soll ich mich denn hier zurechtfinden? Mhm. Gut, wir in Hessen reden da nochmal ganz anders. Wir babbeln ja alle ein bisschen anders, ein bisschen mehr, zählen ja was getrunken, gell? Ja, aber schön. Und dann bist du aus Niederbayern nach, ja, eigentlich überall in Deutschland so ein bisschen erstmal gewesen. Du wolltest ja dann erstmal Schauspiel
studiert.
Machen.
Ich habe in Berlin studiert.
Ist ja auch krass, das für einen Bayern.
Ja, ich sag auch immer, ich habe einen echten Kulturschock erlebt da. Weil was du in München nicht erlebst, ist, dass irgendwie, also war zumindest da nicht, wo ich aufgewachsen bin, dass dann irgendwelche 13-jährigen Mädchen ihr eigenes Kind durch die Gegend schieben. Mhm. Und das anschreien, halt die Fresse! Und das habe ich in Berlin halt erlebt und war schockiert. Also ich habe halt da auch im Osten studiert, also mhm. und habe dort auch gewohnt. Und da war halt sowas, junge Eltern und Nazis an jeder Ecke, also so Nazi-Kneipen, wo du immer Angst hattest, vorbeizugehen und so. Und es war schon anders als in München. Obwohl es jetzt auch in Berlin im Nachhinein, ich bin total gerne in Berlin. Ich lieb's da auch voll. Aber ich bin auch immer froh, wenn ich nicht da wohnen muss.
Ja, ja, wenn man wieder weg ist. So für ein langes Wochenende finde ich es auch immer nett. Und dann ist es so, ich kann wieder mit dem Zug zurück nach Hause steigen. So,
Sommer in Berlin ist mega geil. Winter fand ich super schwer.
Ja, das verstehe ich aber auch nicht, wie Leute das machen. Ich bin ja in Vancouver schon mit dem ganzen Regen depressiv geworden. Also ich habe da Hochachtung vor Leuten, die in Berlin den Winter...
Ja, da ist halt so wenig Natur. Ist halt alles so... Du hast halt immer diese langen Schluchten und große Gebäude und so. Also... Ja.
Aber was hat dich denn dann zu Schauspiel gezogen? Also was war es? Warum wolltest du Schauspieler werden? Ich meine, du bist ja auch Sänger, du hast ja einige Alben auch rausgebracht und so. Wie kam das denn, dass du so gesagt hast, ich habe da jetzt irgendwie Bock drauf? War das, weil du auf der Bühne stehen wolltest? Weil Geschichten erzählen? Du wolltest was ausdrücken?
Also ich hab ja schon gesagt, ich habe mit Tanzen angefangen. Ich war Stepptänzer ursprünglich. Ich habe mit 6 Jahren angefangen zu steppen. Und war dann richtig, also ich habe alles, ganz viel Sachen gewonnen, ganz viel Preise gewonnen, war also irgendwie einer der, hab dann angefangen zu unterrichten und so, also war ziemlich gut unterwegs und hatte aber irgendwie, also bin so aufgewachsen mit der Bühne. Mhm. Das war für mich so, da fühle ich mich irgendwie wohl, im Gegensatz zu in der Schule. Also ich wollte nie irgendwie so Schulzeug machen. War ich wirklich richtig schlecht. Ich habe, glaube ich, nie Hausaufgaben gemacht, nicht einmal in meinem Leben.
Ja.
Ich habe nur schlechte Noten nach Hause getragen, habe trotzdem noch irgendwie das Abi geschafft. Keine Ahnung, wie das geklappt hat, aber...
Vor allem in Bayern, ey.
Ja. Okay. Und dann habe ich überlegt, was kann ich noch so machen, und bin dann in so einen Jugendclub gegangen, am Gärtnerplatztheater damals.
Ach, cool.
Und das ist ja Musiktheater, und da haben wir so ein Musical gemacht. Das heißt, da habe ich irgendwie auch angefangen zu singen und konnte mit meinem Tanzen... punkten und habe da eben auch Schauspiel so ein bisschen kennengelernt und hatte einen, ich sage immer Mentor, also der den Jugendclub geleitet hatte, der war ein Vollblutschauspieler und der hat immer so ein bisschen auch gesagt, ja, Schauspiel, 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 und für mich war das auch irgendwie die Suche nach einer Wahrheit im Menschsein, weil für mich war die Option, ich kann jetzt Musical machen vielleicht, oder ich mache Schauspiel oder ich bewerbe mich für die Schulen und habe mich dann für Schauspiel entschieden, weil ich eben, ich habe auch immer gesagt, ja, ich will auch leiden. Ich will auch irgendwie so die
Tiefen ergründen.
Ja, so Ecken und Kanten mitbekommen. Ich will auch, habe damals auch gesagt, ja, und wenn es dann schwierig wird mal eine Zeit lang, dann ist es auch geil. Man weiß, wofür man es macht. Man ist ja ein Künstler. Also das ist natürlich so ein bisschen naiver Blick, so mit 16, wo du sowas entscheidest oder so. Pläne schmiedest. Hauptsache, ich bin glücklich, auch wenn ich nichts verdiene. Ja. Genau. Aber im Grunde hatte ich schon recht mit dem, was ich da gemacht habe. Oder mit dieser Entscheidung.
Ja, voll. Ich meine, du hast ja auch eine Wahnsinnsausstrahlung. Ich habe dich ja leider noch nie richtig auf der Bühne gesehen, aber ich kenne ja die Bilder. Pumuckl hast du ja gespielt auch.
Ja, ja.
Wo ich die Bilder gesehen habe und war so, ich glaube, dieser Mensch ist für diese Rolle geboren worden.
Ja, da haben tatsächlich ganz viele gesagt, dass das dass es ein Match ist. Und es ist auch so, also ich bin total frech und ich liebe es auch, frech zu sein und eben auch anzuecken und so. Das ist irgendwie, ein bisschen mein Naturell und wer mich nicht kennt oder so, da geht es manchmal in die Hose oder Leute denken dann sofort, ich bin voll der Depp.
Ja, aber ich meine, wenn ich jetzt auch zurückdenke, wie wir beide uns kennengelernt haben, das war ja keine Ahnung wann, 2000...
Ich weiß nicht mehr wann.
Whatever, 17 oder sowas. In der guten James T. Hunt Bar.
Das Glitzerkleid.
Das Glitzerkleid. Oder? Und so war ich ja dann auch in deinem Handy, glaube ich, eingespeichert. Glitzermaus oder irgendwie sowas. Nee, sowas. Und du hast ja eigentlich mit einer Freundin von mir gesprochen, die so, der ist Schauspieler, ihr müsst euch kennenlernen.
Ah ja, genau, es war so, ja.
Und auf einmal war das dann einfach so eine Verbindung. Und ich fand das irgendwie total innocent und schön auch, weil ich damals zu dem Zeitpunkt so viele übergriffige Situationen vor allem in dieser Branche hatte, vor allem halt mit Männern. Egal ob Schauspiel, Produzenten, Regisseure oder was auch immer. Und ich fand, das war mit dir einfach immer auf einer sehr, das hört sich bescheuert an, aber so einer sachlichen Ebene. Also es gab nie das Gefühl, dass ich jetzt dachte, oh mein Gott, ich muss Angst vor dir haben oder dass du übergriffig wirst oder irgendwas. Und das war für mich total neu. Und du hast für mich da so einen Ruhepol, auch so eine Hoffnung wieder reingebracht, dass halt nicht jeder Typ irgendwie in dieser Branche so ist. Und das fand ich so angenehm.
Ja, ich glaube, das Schwierige ist halt wirklich, dass es so viel Shit gibt.
Ja.
Es gibt wirklich so viel Scheiße, die passiert. Und dass man trotzdem eben auch eine Leichtigkeit sucht. Wenn ich jetzt aus heutiger Sicht, würde ich wahrscheinlich nicht mehr Glitzermaus schreiben, weil das auch schon wieder so ein bisschen herabwürdigend ist. Aber in dem Moment war das halt einfach nur, weil ich, glaube ich, ich fand einfach deine Ausstrahlung auch mega. Dachte mir so, wow, was geht bei ihr? Was für ein cooles Outfit, coolstes Outfit in dem ganzen Raum. Ich liebe ja Outfits. Ja. ja. Aber es ist wirklich viel, viel Shit und man muss irgendwie einen Unterschied machen. Und speziell jetzt, wenn ich aus heutiger Sicht Papa bin von einer jungen Frau, ist irgendwie mir total wichtig, dass sie eben ihren Mund aufmacht. Wenn irgendwas ist, rede. Und wenn dir was nicht passt, dann schrei von mir aus.
Ja.
Schrei, so laut du kannst. Ist gut. Muss man auch immer einen Weg finden. Ich meine, die ist jetzt zwei, die Kleine. Und wenn irgendwann, wenn sie mich auch mal so krass anschreit, obwohl ich ihr nichts Böses getan habe, dann sage ich ihr schon auch so, hey, das ist aber nicht nett. Oder so nicht, junge Dame. Ich bin immer noch dein Papa.
Ja, ich meine, da kommt mega viel zusammen. Ich glaube, das ist immer total interessant. Ich finde, wenn du auch mit Kindern arbeitest oder ich babysitte ja auch mega viel, ich finde, Kinder sind immer so ein krasser Spiegel von einem selber. Und gut, ich habe jetzt selber noch keine Kinder. Du hast jetzt ein Kind schon auf die Welt gebracht oder deine Frau hat sie auf die Welt gebracht, aber du hast ja daran beteiligt. Und dann muss es natürlich nochmal ganz anders sein, wenn so du deine Gene auf einmal da so vor dir rumlaufen siehst irgendwie. Also ich stelle mir das total abgefahren irgendwie vor, weil das muss ja wirklich dann ein direkter Spiegel manchmal sein, wo dann vielleicht auch diese Leichtigkeit, das Lachen wieder über Situationen vielleicht ein bisschen mehr reinkommt.
Ja, also das Interessante ist, mir ist es nie so, kommt es nie so vor, dass meine Gene da rumlaufen, weil ich glaube, das ist mir, für mich ist es, ich bin glaube ich eher so ein Gefühlsmensch in dem Sinne. Ich spüre das dann einfach sehr, dass das ein, dass das, also irgendwie ist dieser kleine Mensch da. Darum dreht sich mein Leben. Also da kommt auch nichts ran. Auch nicht meine Frau, die ich über alles liebe, die kommt auch nicht an das Kind ran. Das ist irgendwie wirklich ganz eine ganz andere Art von Beziehung. Lustig ist, dass man dann auch erst versteht, wie die eigenen Eltern zu einem fühlen. So. Genau, und wenn ich jetzt eben sehe, wenn die irgendwie schon in der Kita anfängt, den Jungs, die natürlich vielleicht ein bisschen größer sind im Moment, weil die ein Jahr älter sind oder so, und die machen dann irgendwas und sie schubst die ja schon einfach weg und sagt, nein, ich will das nicht, dann nicht mehr, yes.
Geile Frau.
Geile Frau, starke Frau, machst du gut. Lass dir nichts gefallen. Auch nicht, wenn die älter oder größer sind, ist scheißegal, du sagst einfach nein. Genau, und wenn sie selbst aber Unsinn macht oder auf mich losgeht, einfach so und mir, weiß ich nicht, einfach ins Gesicht schlagen will, dann bestehe ich auch immer drauf, dass sie dann sagt, nein, Entschuldigung. Das wollte ich nicht, tut mir leid. Also ich glaube, du musst halt wirklich schauen, dass du irgendwie konsequent handelst.
Ja.
Freiheit, wo Freiheit sein darf. Wenn was ungerecht ist, also mir ist, glaube ich, wichtig, dass sie ein Gefühl von Gerechtigkeit kriegt oder wenn ihr was widerfährt, was okay ist oder was eben nicht okay ist, dass sie das genau weiß. Dass es nicht so einen Zwischenraum gibt, wo sie so unsicher ist mit dem Verhalten, weil man kennt es ja selbst, dass man dann manchmal so wie so blockiert ist.
Ja, voll.
Und er eben nicht agieren kann. Ich will, dass sie sofort sagen kann, wenn irgendwas ist, was beängstigend ist. Und als Papa hat man auch extrem viel Schiss, was alles passieren kann. Dass sie einfach weiß, die Kleine macht ihren Mund auf. Und das macht sie schon jetzt. Und da bin ich dann immer schon ganz beruhigt.
Geil. Jetzt wird sie eine große Schwester und kann das alles gleich weitergeben.
Ja, mal sehen, wie es dann wird. Ja, vielleicht kippt auch alles. Ein ganzes Konstrukt bricht zusammen, vielleicht, keine Ahnung.
Oh Gott, Quatsch. Nein, das glaube ich nicht. Du bist ja auch nicht alleine. Aber ist das für dich manchmal dann auch so, dass du so zurückdenkst, wie bin ich eigentlich erzogen worden? Ja, oder wie habe ich mich irgendwie damals verhalten oder irgendwie sowas?
Ja, ich weiß nicht, ob ich über, also dass ich so drüber nachdenke, wie Erziehung funktioniert. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich mache alles ziemlich aus dem Bauch heraus. Ich habe so Ideale, die ich mir vorstelle, wie ich gerade beschrieben habe. Aber dann entsteht alles sehr, sehr unbewusst. Aber man denkt natürlich darüber nach, wie man selbst aufgewachsen ist. Also wie war es für mich, am Spielplatz zu sein? Es war auch nicht so schlimm, wenn ich mal Sand im Mund hatte oder so. Das habe ich selbst gemerkt, dass es ätzend ist. Da muss dann nicht mal als Elternteil hingehen und sagen, nimm doch den Dreck nicht in den Mund.
Ja.
Also eben wirklich ein Spiel von Freiheit und Selbstbewusstsein fördern, anstatt es klein zu machen. Ich glaube, oft ist es so, dass Eltern oder was man so in so Mikrokosmen wie einfach nur auf dem Spielplatz erlebt, ist crazy, weil auch die Eltern sich alle krass vergleichen.
Echt?
Übel.
Also aber mit was?
Na, allein wie du mit dem Kind umgehst. Wenn du jetzt das Kind eben im Dreck spielen lässt und das kleine Kind nimmt den Dreck im Mund und du bist nicht sofort dran und sagst, nee, nimm das mal weg, dann kriegst du Blicke. Und irritierte Blicke und je nachdem, wo du gerade bist, in welchem Stadtteil, ist es unterschiedlich. Es ist echt interessant.
Das ist völlig abgefahren, wo du dir eigentlich so denkst, das ist ja auch, wo wir vorhin kurz drüber gesprochen haben, ich verstehe manchmal nicht, da hatte ich auch ein schönes Gespräch gestern, als ich im Café wieder ausgeholfen habe mit einem jungen Paar, die auch meinten, es ist so selten, dass man einfach dieses Zusammen noch denkt. Also ich verstehe immer nicht, warum man, auch gerade in unserer Branche ist ja sehr viel Konkurrenzdenken. Ich verstehe überhaupt nicht, warum bei Elternsein so viel Konkurrenzdenken auch aufkommt. Ich merke das immer bei Freundinnen von mir, die jetzt auch alle Mütter geworden sind, die halt schon sagen, boah, ich werde dann doof angeguckt, weil ich halt nicht diesen Kinderwagen habe, den man aber haben muss, weil die Ergonomie oder was weiß ich, was so gut ist oder warum habe ich jetzt nicht dieses Spielzeug oder warum habe ich so viel Spielzeug oder es gibt immer das Gefühl von Rechtfertigung, obwohl man ja meistens, also würde ich jetzt davon ausgehen, als Elternteil, gerade als neues Elternteil, ja gar keine Ahnung hat, was man eigentlich macht und man versucht es ja auch nur rauszukriegen, wie alles im Leben.
Ja, ich glaube, es dreht sich viel um die Angst zu scheitern oder was falsch zu machen. Also ist ja generell irgendwie so, dass man immer, also in dieser Leistungsdruckgesellschaft, in der wir uns ja bewegen, ist ja das Gefühl von Scheitern ist nicht erlaubt.
Ja, voll, existiert nicht.
Ja, und das Erste, was ich gelernt habe, als ich auf der Schauspielschule war, ey, du scheiterst.
Mm-mm.
Du scheiterst nur.
Das war das Erste?
Das war das Wichtigste, glaube ich. Also ich war immer, bevor ich auf der Schauspielschule war, der Vorzeigedarsteller da auf der Bühne. Die Hauptrolle gespielt, hatte mega Feedback, die Zeitungen haben geschrieben und dachte so in meiner kleinen Welt, so ja, ich bin halt krass, ich kann es halt. Und dann bin ich auf die Schauspielschule gegangen und die haben mir erstmal gesagt, Gregor, du spielst doch gar nicht, du rufst ja nur ab. Und erstmal das herauszufinden oder da, ich glaube, was ich mir gut heiße in der Zeit ist, dass ich immer weiter gesucht habe, auch wenn ich krass gelitten habe, habe ich halt versucht herauszufinden, um was es da geht. Und dann ist eben der nächste Schritt erstmal zu sagen, hey, Scheitern ist erlaubt. Es ist gut, wenn du was nicht kannst, weil dann entwickelt sich was. Und jetzt bei Eltern, auf Eltern bezogen, ist, dass du auch immer das Gefühl hast, ich darf nichts falsch machen mit dem Kind, aber du kannst es ja nicht wissen.
Ja, ja, du bist auch nur Mensch.
Das ist eine krasse Erfahrung. Es ist wirklich, das dreht das Leben komplett um. Und du wirst nicht alles richtig machen. Verabschiede dich davon, von dem Gedanken, irgendwas richtig machen zu wollen. Das Wichtigste ist, dass du dein Kind liebst und das zeigst, dass du es liebst und dass du dich kümmerst und das verteidigst in den richtigen Momenten und dass du sozusagen eine Form von Werten vermittelst. Aber wenn dann mal irgendwas kaputt geht oder das Kind hinfällt und sich mal einen Arm bricht oder so, mein Gott, das passiert.
Ja, aber es ist jetzt auch schön, dass du es gesagt hast. Ich will nämlich mal ein bisschen noch aus so deiner Musik auch so hinkommen, weil ich fand ja, also wir haben uns eigentlich auch in dieser Phase kennengelernt. Du hattest vor Lost Boy, war das dein erstes Album?
Nee, das erste war Lonely Late Night
Ja,
Minute.
stimmt, da gab es nämlich noch ein anderes. Und dann kam Lost Boy, oder? Und
Ja.
ich bin voll in Lost Boy, vielleicht weil ich auch damals so Lost war, Lost Girl, bin ich damals voll eingestiegen in dieses Album. Und was ich aber so cool fand, weil es wird ja auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das schon mal mitgekriegt hast, bei Frauen immer so ein bisschen gehypt, dass Männer, also Männer dürfen dieses Peter Pan-Syndrom haben, aber wir Frauen nicht. Also wir Frauen müssen immer alles so schon wissen und geregelt haben und we need to keep our shit together und so weiter. Und bei Jungs ist es, oder auch Männern ist es total cool und attraktiv und irgendwie,
Verwegen.
ja, so
Ja.
dieser Peter Pan halt so zu
Ja.
sein. Und ich fand aber dein Album Lost Boy so krass cool, weil du da so offen über dieses Verlorensein irgendwie gesprochen hast, aber wieder mit deinem Humor irgendwie, aber auch so einer Leichtigkeit und nicht dieser heftigen Schwere. Natürlich kamen die da auch immer wieder mit raus. Aber wie würdest du denn jetzt so diesen Prozess auch so von Lost Boy beschreiben, zu wo du jetzt bist?
Ja, also Lost Boy war tatsächlich, ich glaube, was Lost Boy war tatsächlich so eine Phase von einem verlorenen Gefühl. Habe ich ja gerade schon irgendwie gesagt, es gibt diese Textzeile. Manchmal fühlt sich Fallen wie Fliegen an. Und ja, Free Fall
Ja.
ist geil. Also du schwebst, du bist voll im Leben, also du spürst dich so krass. Und gleichzeitig merkst du aber irgendwie, könnte es sein, dass ich schlimm aufschlage, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Ob es dann irgendwelche Drogen sind, die man nimmt, um irgendwie was zu spüren und abrutschen könnte oder sonst was. Oder ob du einfach Herzen brichst, weil du selbst nicht fähig bist, dich zu öffnen. Ob solche Sachen sind oder was weiß ich was. Also, das ist so. Du bist voll in deinem Film und lebst und genießt es und gleichzeitig merkst du, dass ein paar Sachen zerplatzen um dich herum. Ich glaube, das war so ein bisschen das Thema von Lost Boy und gleichzeitig habe ich in der Musik so ein Pathos vermittelt. Also, dass diese Probleme, die eigentlich auch eigentlich nichtig sein könnten, fett gemacht wurden und auch Bock drauf haben, in
Ja,
dieses
Mann.
Gefühl reinzugehen und einzusteigen. Ja, Drama pur und sich dann da auch so auszutoben. Zum Beispiel bei diesem Tausch mich aus, Austauschlied. Das war einfach nur eine Nachricht. Ja, deine Ex-Freundin hat einen neuen und ich habe mich getrennt und dann war ich stinksauer, dass die einen neuen hatte. Völlig absurd. Völlig absurd. Genau, und heutzutage ist es so, dass ich auch noch auf eine Form, glaube ich, lost bin, aber auf einer anderen Ebene. Also, ich glaube, damals war mein Lostsein, dass ich mir vielleicht so einen sicheren Halt gewünscht hätte, wo ich weiß, da gehöre ich hin. Und dachte auch, ist es jetzt Karriere, die ich machen möchte? Also da ist, weiß ich nicht, da Mitte 20, da hat man ja noch so viel so. Und vergleicht sich auch extrem, was andere, mit denen man zusammen studiert hat, was für Filme die machen oder sonst was. Und du bist so in dem Zugzwang, gleichzeitig die Lust, Musik zu machen und so. Und heute ist es eher so. Mir ist komplett klar, wo ich hingehöre. Das ist meine kleine Familie, die jetzt dann wieder wächst. Das ist so komplett mein Zuhause. Aber es gibt trotzdem noch Bereiche, wo ich komplett lost bin und nicht weiß. Aber es ist auch eine Form, die ich immer noch genieße. Also nicht zu wissen, was als nächstes kommt. Das ist auch was, was ich übers Schauspiel gelernt habe. Am schönsten sind die Szenen, wenn du weißt zwar den Text und alles, du weißt, was kommt, aber du musst es vergessen. Du musst vergessen, was passiert. Du musst vergessen, wie der Text geht. Und dann wird er automatisch kommen, aber du wirst komplett neue Situationen erleben, wo du auch manchmal gar nicht wusstest, dass du das spielen kannst. Also dieses Nichtwissen, was kommt, ist toll. Und heutzutage ist es halt irgendwie cool zu sagen, ah, das Leben läuft so. Und am besten bist du in 3 Tagen Millionär. Hier, komm in die
Komm in die Gruppe.
Gruppe.
Join us.
Ja, genau.
The Golden Light.
Hier, Mercedes-Benz, geil.
Ja.
Nee, ich finde es irgendwie spannender, wenn ich auch sage, ich gehe jetzt volle Kanne ins Risiko, so wie ich es im Spiel auch mache. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Ich probiere jetzt mal was aus. Keine Ahnung, ob ich so genau weiß, was ich überhaupt ausprobiere. Aber dann entstehen Sachen. Und es entstehen schöne Sachen und coole Szenen und ich versuche es irgendwie auf mein Leben zu übertragen. Zu sagen, wenn ich nicht weiß, was passiert, kann was Großes entstehen. wenn ich immer alles schon mir vorschreibe, dann glaube ich nicht, dass irgendwas Krasses passiert. Oder zumindest vielleicht dann was aus einer komplett anderen Ecke kommt, aber nichts, wo ich so viel Einfluss drauf habe, natürlich.
Ich finde das, also ich finde das sehr bewundernswert, aber ich finde das so schwierig. Also ich konnte im Schauspiel, gerade wenn ich Theater gemacht habe, weil ich finde, Theater ist nochmal freier als Film. Film ist für mich sehr technisch, das ist immer bitte hit this mark, wenn das Licht dann da kommt und blablabla. Mhm. Und bei Theater habe ich immer noch so das Gefühl, du konntest jeden Abend oder wann du es gespielt hast, so nochmal was Neues erfinden lassen.
Aber ja, ich meine, ich bin jetzt erst mit Theater groß geworden und mache jetzt mehr Film und so und ich habe das Gefühl, dass du es dir im Film einfach mehr nehmen musst.
Ja, klar. Aber ich glaube, das ist das Schwierige. So wie lernt man das so zu nehmen? Das hört sich jetzt so bescheuert an.
Die Kamera ist ja auf dir drauf. Und wenn die sagen, ja, sie wollen noch einen Take, dann machen sie halt noch einen Take so. Und wenn die aber nicht so viele Anweisungen geben, dann spiele ich erstmal, worauf ich Bock habe. Weil ich weiß ja ungefähr, was passiert.
Ja.
Und ich hatte da ein kleines Fernsehspiel gedreht und war irgendwie so ein Assistent von einem Musikproduzent, von einer Musikproduzentin. Und da war irgendwie die Idee, dass man am Schluss alles abfackelt in so einem Hotelzimmer. Mhm. Und das wusste ich alles, dass das natürlich kommt. Und dann haben sie aber die Kamera auf mich drauf gehalten und ich hatte aber nicht so eine richtige Anweisung, wie ich damit umgehe. Und dann hatte ich einfach so ein komplett diabolisches Grinsen aufgesetzt und mich immer weiter reingesteigert. Das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, bisschen creepy hoffentlich wurde. Ich habe es nicht gesehen, wie es aussah. Aber und die haben halt sich dann den Arsch abgelacht und haben sich total gefreut. Und das war auch nur, weil ich gedacht habe, ach, ich spiele jetzt einfach irgendwas. Und eben nicht zu denken so, oh Gott, ich will alles richtig machen. Hoffentlich mache ich nichts falsch, weil jetzt hier so viele Leute beteiligt sind und irgendwie 50 Leute, 100 Leute am Set sind. Scheiß drauf.
Ich glaube, das hat voll viel auch mit dem Selbstvertrauen dann immer wieder zu tun. Ne? Mhm. Also das kann man ja auch in jeder Situation im Leben irgendwie übertragen. Das ist halt dieses auf sich selber Vertrauen. Ich bin ja aus einem Grund hier.
Ja.
Also ich habe das auch immer wieder im Job gemerkt, als ich noch jünger war, dass ich voll oft irgendwie so dachte, ich bin jetzt nur Praktikantin zum Beispiel, ich muss den Mund halten. Aber ja, nee, die haben mir auch aus irgendeinem Grund gesagt, wir wollen dich hier im Praktikum haben und wir beziehen dich überall mit ein. Und ich habe mit anderen Praktikantinnen gesprochen davor und die haben gesagt, ich habe das nie machen dürfen und so. Ja. Und dass man dann auch einfach sich diesen Raum nimmt. Ich weiß gar nicht, ob das bei Männern und Frauen so ein Unterschied ist. Ich merke es bei Frauen, also weil ich das Feedback mehr kriege, dass halt Frauen immer wieder sagen, es fällt halt so schwer, den Raum sich auch zu nehmen und auch die Erlaubnis zu kriegen, dass das auch intimidating sein kann, wenn halt mehr Männer da sind. Beim Set ist es ja auch super oft so, dass du eigentlich fast hinter der Kamera nur von Männern irgendwie umgeben bist und du da meistens so vielleicht eine von fünf Frauen am Set oder sowas bist.
Ja.
Aber ich finde halt diese Leichtigkeit, die streben wir ja alle irgendwie an. Also ich glaube, es wacht niemand morgens auf und denkt sich so, heute habe ich richtig Bock, mir den Tag schwer zu machen und so jedes Bein zu stellen und einfach so richtig so kaputt zu gehen an meinem eigenen Kopf. Aber es gibt ja jetzt mittlerweile schon so viele Sachen, so meditiere, tanze, journal, mach deine Me-Time, mach morgens um 5 Sport, trink deinen Selleriesaft, was auch immer. Wir sind irgendwie schon so überschüttet worden mit 1000 Sachen, wie du halt zu dieser Leichtigkeit kommt, dass es ja schon wieder zu einem Zwang wird.
Ja, es ist halt, ich glaube, der Trugschluss ist, dass man immer denkt, man muss irgendwas konsumieren, auf eine Art und Weise. Und dann werden dir tausende Sachen vorgeschlagen, die du konsumieren kannst. Ob es jetzt irgendwie eine Meditation ist, die du dir anhörst und wo du dich dann hinsetzt und versuchst, dir Zeit zu nehmen. Aber das ist halt, du behandelst eigentlich nur das Symptom.
Ja, voll.
Gefühlt. Anstatt, dass du versuchst, in deinem Leben was zu ändern oder so, dass du vielleicht die Freiheit automatisch kriegst. Mhm. Weil ich kenne viele Leute, die dann irgendwie sagen, ich muss in meinen Job und ich hasse meinen Job und dann geh raus aus dem Job. Mhm. Also das denke ich mir, dann mach was anderes. Aber es ist natürlich mit einer Angst verbunden und wir sind halt nicht mehr drauf trainiert, zu sagen, ich bin mutig, ich traue mich, auch wenn es schwierig wird. Also ich kann es auch total nachvollziehen, wenn du in einer Stadt wie München lebst und die Miete so crazy hoch ist.
Und da noch eine Familie hast.
Ja, dann hast du natürlich Schiss. Aber ich würde es trotzdem niemals anders machen wollen, weil ich war auch in einer Situation, wo ich mich gefragt habe, okay, ich muss jetzt irgendwie nochmal auf Lehramt studieren, um Sicherheit zu garantieren für meine Familie. Aber nee, mir widerstrebt es, dass ich mich nicht in dem Raum bewege, wo ich mich wohlfühle. Und wenn ich eben nicht irgendwie in irgendwas reinpasse, dann baue ich mir was, wo ich reinpasse. Oder erfinde mich selbst so, dass es wieder funktioniert. Aber ich glaube, es ist manchmal versucht man wirklich zu sehr, sich mit neuen Ideen von außen wieder irgendwo hinzubringen, anstatt um das zu kümmern, was eigentlich in dir ist. Oder auf sich selbst zu hören. Oh, ich bin müde, ich brauche einen Energy Drink. Nee, Schlaf.
Ja, das ist echt so. Schön erstmal Red Bull reinzischen.
Ja, also das ist sozusagen der Schlaf, ist das Große, was eigentlich stattfinden muss.
Ja.
In so einem Fall. Und du ballerst dir aber irgendwas rein und denkst so, ich bin irgendwie total neben der Spur die ganze Zeit, was ist los? Ja, es ist Leistungsgesellschaft im Prinzip. Wir sind auf was anderes trainiert.
Ich glaube, wir wissen auch gar nicht mehr, das ist auch so ein Thema, was jetzt irgendwie gerade in vielen Podcasts bei uns wieder aufkommt, aber ist halt dieses so sich wirklich spüren. Und das ist sowas, was wir als Schauspieler oder SchauspielerInnen ja auch immer getrainiert werden. Du musst dich spüren, du musst verstehen, aber nicht nur dich spüren, sondern uns wurde auch immer im Schauspiel beigebracht, du musst alles um dich rum auch spüren. Ne? Also, dass du halt da nicht nur bei dir bleibst, sondern halt auch die Eindrücke von außen irgendwie auf dich wirken lässt. Und ich habe halt das Gefühl, dass wir so auf Scheuklappen und Survival-Modus die ganze Zeit sind, dass wir gar nicht mehr wirklich wahrnehmen können, wann bin ich denn wirklich fertig? Ist es wirklich Schlaf? Weil wir diese Quick-Fixes halt haben wollen, aber die auch brauchen, weil uns halt die ganze Zeit suggeriert wird, sonst kommst du halt in dieser Gesellschaft auch irgendwie nicht klar oder nicht weiter. Und das ist ja das Ziel, dass du immer weiterkommst. Also es gibt ja kein Ziel per se. Das Ziel ist, dass du fertig wirst.
Genau. Dir wird immer gesagt, du musst jetzt Karriere machen.
Ja, genau.
Und dann sind Leute irritiert und unzufrieden, wenn sie halt nicht Karriere machen oder halt, weiß ich nicht, im Sales sind irgendwann und dann irgendwie da nicht wegkommen.
Voll.
Weil das auf einmal ist, da musst du doch krass sein. Aber vielleicht ist es gar nicht das Wichtigste in deinem Leben.
Ja.
Gibt es was anderes, was viel, viel wichtiger ist?
Ich glaube auch dieses Karriere definieren. Was heißt das? Heißt das einfach richtig viel Geld machen? Heißt das eine gewisse Position erreichen? Kann Karriere nicht auch einfach sein, ich mache das, was mich glücklich macht, so, und verdiene damit Geld und kann meine Familie vielleicht ernähren, wenn du eine hast, oder?
Ja, wenn du überlegst, was sind deine größten Erfolge? Mein größter Erfolg ist mein Kind, das ich jetzt habe, und das zweite wird wahrscheinlich der nächste große Erfolg sein. So fühle ich das. Und die anderen Sachen, wenn ich dann auf der Bühne stehe und groß Applaus bekomme, das ist auch schön, ja, aber das ist jetzt nicht so das, was mein Leben so krass beeinflusst, worüber ich mein Leben definiere. Ich definiere mein Leben klar, volle Kanne einfach nur über mein Kind, so. So fühlt es sich zumindest an.
Schön. Das können ja auch heutzutage viele Leute, also Männer vor allem, noch nicht sagen. Ich merke, dass da ein ganz, ganz großer Druck ist. Auch dieses so Gefühl, Papa zu sein, ist für voll viele Männer, die jetzt gerade junge Väter sind, also halt im Sinne von gerade ein Kind auf die Welt gebracht ist, ganz schwierig, weil die auf einmal merken, oh mein Gott, da ist jetzt noch jemand, um dem ich mich kümmern muss, aber ich musste mich eigentlich nur um mich kümmern, um meine Karriere, und wo das noch gar nicht so richtig inkorporiert wurde, dass es okay ist, auch diese Gefühle so zu zeigen.
Ich finde es total wichtig, dass man auch einen Unterschied macht. Also meine Liebste, die hatte ein Jobangebot, da war unser Kind 6 Monate alt, die Kleine, und war ein Vollzeitjob. Die ist auch Schauspielerin und musste dann ein Jahr lang jeden Tag drehen. Von morgens, wurde um 7 Uhr morgens abgeholt und kam um 7 oder 8 Uhr abends nach Hause zurück.
Gott.
Hatte dann vielleicht, wenn sie Glück hatte, mal einen freien Tag irgendwann oder hatte nur ein paar Stunden. Aber im Prinzip war dann die Sache, ich habe sofort gesagt, mach das. Für dich eine tolle Karrieremöglichkeit erstens, und zweitens ist es natürlich auch eine Einnahmequelle. Und habe ich gesagt, ich mache jetzt Vollzeit-Daddy. Und sofort gesagt, ja, mache ich natürlich, klar. Also es gab für mich gar keine Option da zu sagen, ich mache das nicht. Oder so. Und trotzdem merkst du, dass du in bestimmten Momenten so ein Gefühl hast von, ah, wie bringe ich denn jetzt mich auch wieder vorwärts? Ich bin ja auch in dem Beruf, ich muss ja auch schauen, dass ich gesehen werde oder so. Aber ich finde, wenn man eine Familie gründet, dann ist man zusammen verantwortlich und man sollte sich komplett von diesen Rollenbildern, die es mal gab, verabschieden, weil so ist die Zeit nicht mehr. Und wenn jetzt meine Frau die krasse Karriere macht, dann soll sie das machen, dann bin ich halt umso mehr für die Kinder da. Also das ist einfach nur nicht nur eine wirtschaftliche Sache, sondern auch, aber ich glaube, viele Männer haben vielleicht auch ein bisschen Angst, sich um Kinder zu kümmern.
Wieso?
Weil wir sind jetzt vielleicht eine Generation, die jetzt noch mit diesen Babyboomern aufgewachsen ist, die das noch komplett anders erlebt haben.
Spannend, ja.
Also wenn ich jetzt an meinen Papa denke, der jetzt nicht so viel, so intensiv sich um mich gekümmert hat und auch manchmal vielleicht ein bisschen tollpatschig oder so umgegangen ist mit uns oder einfach nicht so selbstbewusst,
ja.
dann, wenn ich jetzt mich nur über das definieren würde, wie mein Papa mich erzogen hat, sozusagen, dann würde ich auch Angst haben vor der Kindererziehung. Mhm. Aber ich bin halt sehr stark über meine Mutter aufgewachsen, die halt so, ja, dass ich das irgendwie anders, dass ich eher so nach ihr komme, glaube ich. Und ich bin halt mit einer super krass starken, selbstbewussten Frau aufgewachsen als Mama, die sich nichts sagen lässt von niemandem. Kann das so eine hohe Position sein? Wenn die irgendwie einen rassistischen Kommentar macht, sagt sie so, also sie spinnt aber wohl. Also sie macht da sofort den Mund auf.
Coole
ja,
Frau.
Ja, mega coole Frau. Genau, deswegen, meine Tochter hat auch ihren Namen, also als zweiten Namen bekommen. Ja, und das ist irgendwie, ich glaube, das spielt eine krasse Rolle, dass wir sozusagen noch diese Generation sind, die selbst dieses alte Rollenbild erlebt haben im Aufwachsen. Und deswegen haben, glaube ich, jetzt junge Väter in meinem Alter, also so um die 30, das Gefühl, wie kann ich mich denn richtig verhalten? Wie bin ich denn feministisch genug? Mhm. Oder wie kann ich denn irgendwie für eine Gleichberechtigung sorgen? Und habe es selbst aber gar nicht so erlebt. Das ist auch was, ich glaube, wir sind da die erste Generation, die wirklich lernen kann. Mhm. Oder vielleicht einen Unterschied machen kann. Und das ist natürlich so, dass es immer die einen gibt, die das vielleicht ganz gut können und andere, die dann komplett dagegen gehen und sagen, nein, die Frau muss an den Herd. Halt die Fresse.
Das ist echt erschreckend, wie viele es davon aber auch noch gibt. Also ja, das ist echt der Wahnsinn, wie oft mir schon irgendwie auch gesagt wurde, bei Jobs darfst du es ja offiziell nicht fragen, ob man Kinder haben möchte und so weiter. Aber das
wie sieht denn Ihre Karriereplanung aus in den nächsten paar Jahren?
Das wird dann immer ganz schön umformuliert. Kommt dann auch immer wieder, das ist ganz toll. Warum sind Sie eigentlich nicht verheiratet? Sie sind doch jetzt 34. Also sowas kriege ich auch im Café oder wenn ich irgendwo einfach bin und dann mit Menschen ins Gespräch komme, kommt ganz oft so ein Vorwurf, warum ich jetzt keine Kinder habe, warum ich noch nicht verheiratet bin. Und das ist natürlich auch von älteren Generationen. Es ist jetzt nie jemand, der wirklich jünger ist, ja. Mhm. Aber das ist immer wieder dieses so, auch als jetzt, als ich meinen Freund kennengelernt habe, ja, und der ist jetzt 39, kam dann auch von so ein paar Leuten erstmal, die was älter waren, ja, wie kann das sein, dass der bis jetzt noch nicht liiert war? Mhm. Und ich denke mir auch so, wann ist denn das gekommen, dass wir uns wie so eine Deadline gesetzt haben?
Aber das ist ein Generationenkonflikt. Also ich meine, die jüngeren Generationen, also auch in meiner Generation ist es ja so, dass auch Beziehungsmodelle komplett aufgebrochen werden.
Ja.
Und dass du eben nicht mehr auch dieses Thema hast von, wir müssen jetzt total monogam sein oder sonst was. Wir haben das auch zu Hause, wenn irgendwas passiert, dann passiert halt was. Mir ist wichtiger, dass die Familie irgendwie zusammenhält. Was soll das, wenn jemand körperlich mit jemandem wird, das, als ob das so furchtbar wäre? Mhm. Ich meine, ich bin auch Schauspieler, ich bin es eh gewohnt, dass ich körperlich mit anderen Leuten irgendwas werde, auch wenn es nur gespielt ist oder so. Aber natürlich sind da auch immer echte Energien, also im Idealfall sind es echte Energien, die da stattfinden. Also irgendwie ist man es gewohnt. Also, aber trotzdem glaube ich, dass das irgendwie dieser Treue. Für mich ist Treue viel wichtiger, dass ich zu meiner Familie halte, wenn es wichtig ist. Mhm. So. Und da ist eine körperliche Sache, das ist irgendwie was anderes. Hat damit nicht so viel zu tun, finde ich.
Ich meine, du arbeitest ja jetzt auch als Schauspieler. Du bist nebenher, ich sag's immer noch, Musiker, auch wenn du jetzt gerade noch keine Musik rausgebracht hast. Das letzte Lied war Weiß, 2023, was du rausgebracht hast. Du bist eigentlich auch Stepper. Steppst du noch?
Ja, jetzt nicht mehr so, ich kann es noch. Ich bin vielleicht nicht mehr so locker, weil ich einfach das regelmäßige Training fehlt. Aber vielleicht fange ich es auch wieder an jetzt. Ich habe überlegt, noch mal eine Tanzschule zu schreiben, ob sie nicht noch einen Stepptanzlehrer brauchen.
Voll geil. Ich würde sofort vorbeikommen. Ich hätte so Bock, das zu lernen, muss ich sagen. Wenn ich diese alten Filme mal anschaue, bin ich immer so.
Er ist genau das, was ich. Also Gene Kelly, so, das ist genau der Stil, den ich. Und echt? Der hat ja auch so einen Witz.
Ja,
und
der
ist ja auch Bombe. Ich habe auch diesen Humor, diese Lust am Clownesken, das ist so, ja.
Bei Singing in the Rain fand ich das immer so wunderschön, wie das dann immer da so losging und dann dieser und es war nicht nur Tanzen, sondern es war so Ausdruck. Nee,
es ist eine Show, also es ist wirklich so ein, es ist viel breiter als nur, das Schöne ist, dass die halt auch wirklich noch toll spielen.
Ja. Aber du spielst ja auch mit vielen Kindern, also du hast ja jetzt Spielflow gegründet, als eine Plattform.
Ja.
Also jetzt kommt die Plattform, aber es ist ja auch an sich eine echte Plattform, wo man sich in Person begegnen kann und unterrichtest ja jetzt Kinder.
Kinder, Jugendliche, junge Menschen, die auf eine Schauspielschule wollen, ganz viele. Also da helfe ich denen sozusagen, um auf die staatlichen Schulen zu kommen, weil es einfach ein anderes Standing hat im deutschsprachigen Raum als private Schauspielschulen. Und mit Kindern auch, ja, vor allem so Workshops mit verschiedenen Institutionen zusammen. Da gibt es zum Beispiel die Schauburg, da mache ich jetzt ein Projekt. Und auch ja, Culture Clouds, die Freie Bühne München ist eine inklusive Ausbildungsstätte, mit denen arbeite ich zusammen. Ja, viel zu tun.
Was fällt dir denn da auf, wenn du mit Kids arbeitest? Weil ich glaube, was viele Leute bei Schauspiel immer nicht wissen oder unterschätzen, ist halt, wie viel du von dir selber auch einbringst und wie viel du ja auch über dich selber lernen kannst. Ne? Mhm. Und gerade wenn, also ich weiß noch, als ich war ja super schüchtern als Kind. Bei mir ging es ja so weit, dass ich im Kindergarten sitzen bleiben sollte. Also noch ein Jahr Kindergarten und nicht in die erste Klasse sollte, weil ich so schüchtern war. Meine Mutter war so, meine Tochter ist nicht schüchtern, die kann in die erste Klasse. Und anscheinend, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, aber anscheinend habe ich am ersten Tag der ersten Klasse die Hand meiner Lehrerin genommen und habe ihr gesagt, wie ich mir vorstelle, wie unser Klassenzimmer auszusehen hat und so weiter. Also, don't know where my shyness went at that point, aber es war auf jeden Fall nicht mehr da. Aber ich stand eigentlich ab dem Alter von 3 immer auf einer Bühne. Mhm. Und mir hat das total geholfen, weil ich so ein Kind war, oder es immer noch teilweise habe, dass ich von so vielen Emotionen eingenommen bin, teilweise in Situationen. Gerade zum Beispiel, wenn Leute mir ein Geschenk machen, merke ich das immer wieder, dass ich so völlig überfordert bin, weil so viele Emotionen hochkommen und ich dann wie versteine, weil ich nicht weiß, wie ich es ausdrücken soll.
Ja.
Und da hat mir halt Schauspiel mega geholfen, auch zu meine Gefühle zu verstehen.
Ja.
Und ich kann mir halt vorstellen, weil du bietest ja jetzt auch einen Schauspielkurs an, der für über 20-Jährige ist, dass es halt sowas ist, wo auch wenn ich mit Freunden immer drüber rede, die sagen immer wieder, Mann, so eine Schauspielausbildung sollte jeder mal machen.
Mhm.
Ich glaube, das muss nicht jeder machen, aber ich glaube, so ein Workshop wie mit dir mal zu besuchen, wäre eigentlich immer mal eine interessante Sache, um wahrscheinlich sich näher selbst einfach zu kommen.
Ja, einfach auch so ein bisschen zu verstehen, weil oft, wie du sagst, Emotionen kommen einfach so hoch und du kennst sie ja. In der Regel kennt man vielleicht manche Emotionen gar nicht, die dann kommen.
Ja.
In der Regel, keine
Been
Ahnung.
There.
Regel, also es kann einen total überraschen und dann ist man eben genauso eingefroren, wie man's, wo man manchmal dann das Gefühl hat, scheiße, ich bin total blöd mit dieser Situation umgegangen. Aber ich würde mir da keinen Vorwurf machen. Das einzige Ding ist halt eine Erfahrung. Ist halt, dass du mal was erfahren hast und eben in einem Schauspielworkshop, da brichst du so ein bisschen die Struktur auf, in denen sich die Leute bewegen. Heutzutage sind wir alle immer mit unseren Handys oder sonst was und schauen immer nur diese Bildschirme. Wir haben sowieso ein bisschen Schwierigkeiten in der Kommunikation. Und eine der ersten Sachen ist, wenn ich dann mit den Leuten arbeite, ist, dass wir einfach durch den Raum gehen und jedem in die Augen schauen. Sagen, schau den Leuten in die Augen, schau ins Gesicht. Und was ich immer total toll finde, ist, dass ich im ersten Blick siehst du Leute, aber wenn du wirklich in die Augen schaust, du siehst das Gesicht. Also du siehst auch bestimmte Sachen, die dir vorher niemals aufgefallen wären. Zum Beispiel die Farbe der Augen ist gar nicht nur braun, sondern dann schimmert noch so was Helles oder so mit rein. Oder da ist aber eine Narbe auf der Nase, die ist aber schön.
Mhm.
Also auch immer wichtig, irgendwie alles ein bisschen positiv zu bewerten und es nicht eben abschätzig oder sonst was, sich drüber zu stellen, sondern auf einer Ebene sich zu begegnen. Und allein das ist sozusagen ein Aufbrechen der Struktur, in denen sich die meisten Leute bewegen. Weil wirklich unsere Hauptkommunikation findet gefühlt über Medien statt.
Ja.
Oder eben auch dadurch, dass wir uns nicht anschauen.
Mhm.
Wir schauen uns nicht an, reden nicht miteinander, auch wenn es jetzt in der Familie ist. Alles muss nebenbei organisiert werden und man sitzt sich eigentlich nicht mal hin und fragt, ey, wie geht's dir eigentlich?
Mhm.
So, das findet alles nicht so krass statt und da kannst du eben einen Unterschied machen. Und diese Momente sind da lernst du dann was über dich. Weil du auch merkst, jetzt wird das System ein bisschen aufgeknackt. Das heißt, es wird was aufgemacht und Offenheit sorgt dafür, dass du was lernen kannst.
Und in Verbindung kommst. Ich glaube, das ist sowas, was voll... Ich habe immer wieder das Gefühl, das ist, was auch die Leute eigentlich wollen, in Verbindung zu kommen. Und das ist, wo ich auch immer wieder diesen Zwiespalt merke, wenn ich mit Freundinnen spreche oder auch Freunden, die in Beziehung sind, die dann mal sagen, der oder die hört mich einfach nicht und irgendwie ich komme nicht ran oder auch jetzt gerade, wenn du anfängst zu daten, ich merke gerade in meinem Alter, wir haben alle keinen Bock mehr, wir Frauen. Wir sind echt so eine Red Flag sehen wir und es ist gleich schon so, okay, ciao, dismiss, ja?
Ja.
Und dann denken wir aber immer so, ja, aber du hast ja auch Red Flags, du bist ja auch nicht perfekt. Also ja. Ich bin schon perfekt, aber weißt du so.
Ja, das stimmt voll.
Aber das ist so auch dieses,
so ein
wir, ja, wir wollen alle die Verbindung, aber wenn wir die dann so vor uns präsentiert haben, ist erstmal Panik.
Ja, und du siehst nicht, dass du selbst vielleicht auch Macken hast.
Genau.
Und also das ist eben die, genau diese Frage wieder von Bereitschaft zu scheitern oder wie sehr kann man das akzeptieren. Von mir, es gibt Red Flags, wo man sagt, auf jeden Fall, nee, das geht gar nicht. Ja. Klar gibt es sowas. Aber es gibt auch Sachen, worüber man einfach sprechen kann.
Mhm. Oder die sich entwickeln können auch.
Ja. Weiß ich nicht, alles Mögliche, worüber du reden kannst. Wenn es jetzt ist, bitte hör auf, immer dieses eine Wort zu benutzen. Mhm. Ist jetzt keine Red Flag oder so.
Ja.
Kann man einfach trainieren. Oder mir ist wichtig, dass wir abends zusammensitzen und essen gemeinsam und das nicht irgendwie vom Fernseher oder sonst was machen, sondern nur das.
Ja.
Also ich glaube auch, Beziehungen sind schon auch ein Stück weit Arbeit, weil man selbst halt durch die äußeren Umstände immer wieder so in so ein, ja, wieder wie eingesperrt ist und das wird dann auch zu so einer Gewohnheit und dann, man muss immer wieder versuchen, Gewohnheiten aufzubrechen.
Die ja, aber auch so. Zu erkennen, ne? Das ist ja. So schwierig.
Ja.
Also weil das merke ich, also ich merke das bei uns Frauen, ich kann nur für Frauen sprechen und weil ich es auch bei all meinen Freundinnen, bei mir selber erlebe, je älter wir werden, desto anstrengender habe ich das Gefühl, werden wir. Also viele sagen, es ist anstrengender, aber es ist halt auch mehr
weiß
so,
ich nicht, ob das
es ist mehr, ich, vielleicht ist, also das ist so dieses, wir strengen uns aber auch selber an. Also ich merke, wie angestrengt alle meine Single-Freundinnen sind.
Ja.
Weil es ist dieses, ich muss mich die ganze Zeit irgendwie zeigen, weil sonst finde ich ja auch keinen, aber eigentlich will ich zu Hause auf meiner Couch hängen, weil ich keinen Bock mehr habe, in diese ganzen Bars zu gehen, wo eigentlich nur noch 25-Jährige sitzen und ich bin aber 34 oder muss ich jetzt in ältere Bars oder sitzen jetzt nur so alte Ekeltypen oder weiß ich nicht, sowas kommt halt auf.
Aber es sind auch wieder so, du denkst halt in bestimmten Mustern.
Genau.
In dem Fall.
Aber das
ist ja
voll. Ja, aber das ist so.
Und was machst du dann, meldest du dich bei Tinder an?
Ja, genau.
Das ist doch ein Mittel, um dieses Symptom zu heilen.
Genau.
Aber du heißt eigentlich nicht, dass um was es geht.
Nee, aber ich glaube, das, was so krass ist, ist, dass viele Frauen in meinem Alter, das war ja bei mir auch so, einfach aufgeben. Und das ist auch so dieses so, wir sind anstrengend, aber weil wir uns selber so anstrengen, jemanden zu finden. Uns wird die ganze Zeit auch gesagt, warum bist du nicht verheiratet? Warum hast du keinen Freund? Warum hast du keine Kinder? Also wird dir da permanent gesagt, irgendwas stimmt nicht mit dir. Mhm. Ich merke zum Beispiel auch, seitdem ich einen Freund habe, sind einige meiner Freundinnen auf einmal total so, oh mein Gott, wie aufregend. Aha. Und erzähl mir mehr. Und auf einmal bist du so, ist so du bist jetzt eine von uns. Weißt du, so auf einmal. Und ich bin wirklich so, wow. Nur weil ich jetzt einen Freund habe, heißt das nicht, dass ich ein vollkommener Mensch auf einmal bin. Aber ja, so fühlen sich halt voll viele. Ja, aber du kriegst das irgendwie so beigebracht, wo es immer wieder so ist, so du bist nur ein vollkommener Mensch, wenn du in einer Partnerschaft bist als eine Frau und dann auch Kinder hast und die irgendwie auch die Zukunft ist, dass ihr zusammenzieht, Kinder haben werdet und wie auch immer. Du wirst anders wahrgenommen. Und ich merke, dass diese Anstrengung so groß da ist, dass wir halt als Frauen dementsprechend auch versuchen, ich glaube, das ist wie Eigenschutz, aber auch keine Geduld mehr haben, aber auch weil wir auf einmal in unserer Kraft von diesem ganzen Spüren und den Emotionen und dem Schöpferischen und auch diesem, wir haben ja auch diese Geberkraft so krass in uns durch das Muttersein, ja, schon biologisch in uns drin, dass wir das alles verneinen, weil es uns so schwer fällt, weil wir so oft enttäuscht wurden und deswegen jede Red Flag als schon wie so ein Schutzmechanismus sehen, geht nicht, macht keinen Sinn. Also voll kopfdriven mit der Sache sind und gar nicht mehr mit dem Herzen so mit dabei. Und das macht es halt voll vielen total schwer und ich glaube deswegen auch, dass so Schauspiel-Workshops wie jetzt bei dir, du machst ja im März auch wieder einen, der zugänglich ist, das ist ja nicht nur für SchauspielerInnen,
das kann ja. Nee, das ist überhaupt nicht, also es ist für Leute, für alle. Also wirklich, die einfach mal Lust haben, sich auszuprobieren, was Neues zu erfahren, also die können da hingehen. Vollkommen offen für alle.
Weil ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir anfangen, uns wieder zu spüren und auch rauszukriegen, was ist denn meine Stärke? Du hast ganz am Anfang gesagt, ich habe keinen Bock, einen Job zu arbeiten, wo das nicht in meiner Stärke oder in meinem Feld ist, was ich nicht bin. Und ich glaube, das ist heutzutage ein absoluter Luxus und das ist auch etwas, das ich schon immer habe, zu wissen, wer man eigentlich so ist oder was man mag und was man nicht mag. Und ich glaube, voll viele wissen das gar nicht mehr.
Das stimmt wahrscheinlich tatsächlich. Ich meine, wenn man so lebt, dann ist einem das auch gar nicht so bewusst. Aber mir ist sehr schnell klar, wenn ich was machen möchte und was nicht. Das schon. Ich kenne aber auch viele Männer in meinem Alter, die jetzt noch nicht, da auch, ich habe einen Freund, der ist 40 jetzt, hat auch irgendwie noch nicht seine Frau gefunden und wünscht es sich aber so sehr, dass der auch schon so driven ist und dass der so, ja, dass es angestrengt ist. Und ich weiß, wenn man halt so dieses Angestrengte ausstrahlt, dann wird es halt erst recht schwierig, glaube ich.
Aber hast du jetzt mal so blöd einen Tipp? Weil ich struggle ja auch immer wieder mit der Leichtigkeit. Es gibt so Momente, da kommt das total easy zu mir. Aber hast du so irgendwas, wo du sagst so, hey, wenn ich merke, ich bin voll in meinem Kopf oder...
Auf den Boden legen.
Auf den Boden legen?
Ja. Also wenn mir was zu viel wird oder so, dann brauche ich so einen Moment. Auf den Boden legen und erstmal nur den Boden spüren. Und wenn es nur 5 Minuten ist und man auf dem Boden liegt und erstmal sagt so, okay.
So. Welcome back.
Ja. Es ist so simpel eigentlich, ne? Aber es kann einen manchmal einfach so ein bisschen diese Zeit nehmen, sich einfach hinzulegen und zu sagen, es ist mir jetzt egal. Also diese Haltung, sich auch auf den Boden zu legen und nicht auf dem Bett, macht schon was.
Voll.
Oder auf dem Sofa, weil da versinkt man so. Auf dem Boden ist es halt hart und du merkst, okay, ich bin auch nur einer, der halt auf dem Boden liegt. So. Da bin ich nicht der Einzige. Oder so. Aber also ich glaube, von meiner Seite wäre das jetzt zu viel zu behaupten, ich könnte in dem Sinne Tipps geben. Ich glaube, ich kann helfen, wenn es so um in einer Arbeit ist. Also wenn wir jetzt irgendwie eine Szene oder was arbeiten würden, dann könnte ich dir vielleicht helfen mit Leichtigkeit, weil es viel konkreter wird. Jetzt im Privaten würde ich mir das nicht herausnehmen wollen, weil ich bin jetzt kein, ich habe das jetzt nicht studiert, ich habe da keine Wissenschaft.
Bist du kein Leichtigkeitsexperte?
Nee, ich bin kein Coach für Leichtigkeit. Nee. Ich kann nur sagen, ich fahre total gut, wenn es mir zu viel wird, auf mich auf den Boden zu legen oder halt alles ein bisschen mit Humor zu nehmen oder einen Witz drüber zu machen oder mir zu überlegen, in welchem Konstrukt wäre das jetzt witzig? Oder könnte ich es verwenden für irgendeine lustige Szene, die ich vielleicht irgendwann mal machen möchte? Also Distanz schaffen, so hier. Da kommt der Charlie Chaplin wieder um die Ecke. Schaff Distanz zu dem und dann lach drüber. Und wenn du dich selbst nicht so ernst nimmst und sagst so, keine Ahnung, und du gehst mit einem Humor in die Welt, dann hast du auch sofort wieder Leute, wo Leute anbinden wollen, weil Humor kommt eigentlich immer gut an.
Voll.
Außer du hast einen richtig schlechten Humor. Das ist dann blöd.
Das habe ich mal in einer Serie gesehen und seitdem versuche ich das immer wieder, wenn ich merke, Leute sind dauernd in deren Negativspirale, gehe ich, also von Cougar Town, ja, da haben sie gesagt, it's the yes train und es gibt die no train und das ist so eine, wenn du halt zu jemandem ja sagst, dann ist jemand vielleicht glücklich oder halt einfach Positivität ausstrahlst, ja, oder dir ein Kompliment oder irgendwie sowas machst, dann geht das immer weiter und es kommt zu dir zurück. Man kann es auch einfach Karma nennen, ja. Und das passiert aber genauso mit negativen Sachen. Und das ist ja diese Krux mit dieser Toxic Positivity, die ja auch gerade ist. So, sei nur noch positiv und nichts ist schlimm mehr und spür keine schlechten Emotionen. So, was sind schlechte Emotionen? Es gibt keine schlechten Emotionen. Aber es ist ja dieses so, wenn du dauernd, was du auch gesagt hast, dieses Anstrengende ausstrahlst, dann kriegst du das auch zurück. Und es braucht voll viel Kraft, positiv zu sein oder das Gute in Dingen zu sehen oder den Humor zu finden. Aber ich glaube, manchmal muss man sich auch einfach ein bisschen öffnen und, wie du sagst, distanzieren von der Sache und sich selbst nicht ganz so ernst nehmen.
Ja, ich glaube, genau. Ich glaube, es geht vor allem darum, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, weil was sind die Probleme, die du hast? Es gibt Leute, die haben wirklich schwerwiegende Probleme. Klar, dann ist es erst recht schwierig. Meistens haben die Leute aber sogar erst recht einen Humor. Also habe ich zumindest oft erlebt. Ich finde total wichtig eben, dass man sagt, es ist okay, dass es mal schwierig ist. Aber es ist auch gut, wenn man dann darüber lacht. Bestimmte Sachen lache ich jetzt auch nicht unbedingt, aber ich finde es nicht richtig zu sagen, du darfst keine Gefühle mehr haben oder du musst immer positiv sein. Das sehe ich überhaupt nicht so. Das ist kontraproduktiv. Weil dann bist du auch wieder eigentlich von dir selbst entfernt und merkst gar nicht, was unterschwellig sich ausbreitet.
Voll. Ist auch wieder ein Fluchtmechanismus einfach.
Ja.
Gregor, crazy. Ich könnte ja mit dir, ich finde das gerade so ein spannendes Thema. Ich könnte jetzt hier mit dir sitzen und weiter und weiter und weiter und weiter labern.
Ja, schon, ne?
Ich finde, das ist bei mir, fällt mir immer auf bei Podcasts, auch wenn ich das so, weißt du, wie mit dir, mit Freunden mache. Ich denke mir manchmal so, wieso, also ich hatte das auch mit einer Freundin, mit Theresa, als wir die Folge Die perfekte Frau, was machen wir, also was zur Hölle ist das eigentlich, gemacht haben. da saßen wir beide danach so da und waren so, wir haben zusammengelebt, ne?
Ja.
Wieso haben wir noch nie so ein Gespräch so geführt? Ja. Warum braucht man jetzt wie so ein Medium, wo man weiß, jemand hört irgendwie zu, aber eigentlich hat man ja so viel zu erzählen. Und ich glaube, das ist ja auch wieder so eine Form von Verbindung und sich zeigen und sich öffnen. Mhm. Und vielleicht fühlt sich das manchmal so ein bisschen, weiß ich nicht, fake kommt mir jetzt gerade nur als Wort rein, wenn man sich dann zu zweit mal hinsetzt, als einfach nur über die alltäglichen...
Ja, für mich ist es gar nicht so fake, weil ich das tatsächlich in meiner Arbeit mit irgendwie jungen Menschen immer wieder stattfindet. Also dadurch, dass ich eben immer wieder versuche aufzubrechen und zu sagen, hey, wo sind wir denn gerade?
Ja.
Schau mich an, rede mit mir. Mhm. Wie geht's dir? Was hast du heute erlebt? Also immer wieder versuchen, diese echten Gespräche zu führen und eben nicht nur über Medien und nur irgendwie, weiß ich nicht...
Was alles scheiße läuft, reden.
Ja, genau. Oder nur noch über Reels kommunizieren, was gerade total toll ist.
So krass.
Das Wahnsinn. Ist irgendwie befremdlich. Ich meine, ich mache das auch und schicke auch Sachen, die ich lustig finde, weiter. Aber trotzdem ist es irgendwie weird, nur noch so Kontakt miteinander zu haben.
Dass du aber auch so Slogans aus Reels nimmst. Das ist so, kennst du es nicht? Das aus dem Reel. Und du bist dann immer so,
strange.
Mein Gott, wir nehmen eine andere Form von Sprache auf einmal.
Nee, aber ich glaube, das wäre total gesund, wenn man sowas machen würde, regelmäßig machen würde. Eigentlich müssten alle Menschen Podcasts machen, die sie aber nur für sich aufnehmen. Mhm.
Voll. Es war auch schön, weil das ist jetzt sowas, was ich gerne mit Hugo Sisters machen würde. Ich würde gerne mal so eine Runde aufmachen, wo wir uns einfach treffen, für die Bock haben, ob es digital ist oder live oder wie auch immer, oder das an verschiedenen Standorten, wo wir mal über den Begriff Liebe auch sprechen. So, was bedeutet Liebe eigentlich für dich? Mhm. Und da wirklich mal gucken, dass wir in einen Austausch halt reinkommen. Und so Konzepte finde ich auch mit Hugo Sisters total schön, einfach mal so zu sehen, wo führt das hin? Als halt immer nur dieses Showing und Beschweren und so weiter, aber das können wir in Deutschland sehr gut.
Ja, genau, Unterschied machen.
Ja.
Also Gegenentwürfe liefern. Das, was jetzt, woran viele scheitern einfach. Mhm. Weil es ist immer einfach, Sachen schlecht zu reden und zu sagen, es funktioniert ja nicht. Ja, stimmt.
Ja.
Funktioniert nicht. Und wir machen es besser?
Ja.
Es war ein Versuch, es war eine Anordnung, keine Ahnung.
Mann. Ja, Gregor, jede Sister oder Brother kriegt am Ende immer noch die Chance, einen Shoutout zu geben. Das kann alles sein, was du möchtest, an unsere Zuhörerschaft. Das heißt, es ist jetzt deine Time to shine.
Ja, ich glaube, vor allem jetzt speziell für die Sisters, wenn ich es jetzt auch so sagen darf.
Na klar.
So als junger Papa, lasst euch nichts gefallen, bitte. Sagt immer, was ihr wollt und was für euch wichtig ist und steht zu euch, verratet euch selbst bitte nicht. Und dann werdet ihr auch wirklich Respekt ernten und könnt auch stolz auf euch sein. Das ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber...
Das ist doch ein guter Abschluss.
Genau, und hört Lost Boy. Ja. Freunde, das ist auch pathetisch.
Also ich finde ja immer noch, wir sollten das Video zu Willst Du machen. Ich bin da immer noch, ich habe es mir vorhin wieder angehört und war so, we need to do this in diesem Boxring. Ich sehe es einfach ganz klar.
Ja, wir müssen es machen, stimmt vielleicht. Lass uns das machen.
Wir machen das. Ihr habt es gehört, wir machen es.
Wir machen Musikvideo.
Es gibt kein Zurück mehr. Falls du auch Bock hast, mal mit Gregor zu arbeiten.
Spielflow.de, da kann man mich erreichen. Das wird die Schauspielplattform. Das wird die Schauspielplattform für den ganzen deutschsprachigen Raum und dann auch international irgendwann, wenn es gut läuft.
Und sonst kann man ja mit dir auch einfach one-on-one arbeiten.
Genau.
Und man kann mit dir, wie gesagt, jetzt im März hast du ja diesen Workshop, der für alle zugänglich ist.
Genau.
Über 20 war das, oder? Oder ist es?
Es gibt zwei Workshops. Okay. Der eine ist für Leute über 20, der andere, also für alle, die unbedingt mal Schauspiel ausprobieren wollten oder halt Sehnsucht haben nach neuen, inspirierenden, weiß ich nicht, Energien. Und der andere ist für Jugendliche ab 13 bis 20, die auch voll Interesse haben, mal Schauspielschule oder sowas zu machen.
Sehr
da
geil.
Machen wir wie so ein Grundlagenseminar von Schauspiel.
Mhm. Sehr geil. Also ich verlinke mir natürlich alles, weil Support ist Support.
Yes.
Gregor, thank you.
Hat Spaß gemacht.
For being in our podcast. Du bist jetzt Teil der Sisterhood.
Wow. Ich muss mir gleich nur das Tattoo stechen lassen.
Bitte.
Sister. Das ist eigentlich geil. Das lasse ich mir sonst nicht stechen.
Wir werden es auf jeden Fall reinposten. Oder wir sind live mit dabei.
Ja. Lass uns machen. Okay,
jetzt. Neue Sachen entstehen. Alles klar, Leute. Bis später.